Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus einer Region, die mich jedes Mal beeindruckt, wenn ich hier sein darf. Ich sitze hier bei Sonja Christ, ehemaliger Mosel- und deutsche Weinkönigin, auf der Terrasse. Und wir blicken hier auf die Mosel und auf die Steillagen. Also sie ist eine der Experten, die uns jetzt in der nächsten halben Stunde präsentieren wird, was die Mosel zu bieten hat. Und mir gegenüber sitzt ebenfalls Kalle Grundmann, Theologe, Wein- und Kulturbotschafter. Also man könnte jetzt eigentlich den Podcast nur füllen mit all seinen Titeln und seinen Aktivitäten. Mit euch beiden würde ich gern einfach darüber sprechen und informieren, warum die Mosel als Reiseziel so attraktiv ist und warum man sie mindestens eigentlich öfters besuchen sollte. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Sonja, du sitzt hier auf der Terrasse. Wir sitzen hier auf der Terrasse. Für mich jedes Mal beeindruckend, ich habe es zu Beginn erwähnt, wenn man auf diese Steillagen schaut, wenn man auf diese Terrassenlagen schaut, geht es dir genauso oder wird es irgendwann zur Normalität?
Mir geht es genauso. Vor allen Dingen, wenn wir Besuch haben und der, egal ob zum ersten oder zum wiederholten Male hier reinkommt, das Erste ist einfach, es ist so wunderschön hier. Und ich glaube, hier die Flusslandschaft, die wir haben, geprägt vom natürlich Steillagenweinbau, vom Terrassenweinbau, ist auch einfach der große Pluspunkt und eigentlich der Grund allein, schon hierher zu kommen und hier Urlaub zu verbringen.
Jetzt warst du als ehemalige deutsche Weinkönigin national und auch international viel unterwegs. Was ist das, was die Mosel für dich auszeichnet?
Die Mosel verbindet Wein, Kultur, Landschaft und Gastlichkeit. Also hier kann man wirklich, egal ob in Ferienwohnungen, beim privaten Gastgeber, beim Winzer oder im Top-Hotel, einfach schöne Tage verbringen, kann viele Dinge verbinden, ob das jetzt Aktivitäten sind wie Wandern, Wassersport, Weingenuss oder dann eben die Kulinarik. Es ist einfach abwechslungsreich und immer eine Reise wert.
Kalle, viele kennen die Mosel noch als Mosel-Saruwa. Man hat vielleicht schon mal was von der Terrassenmosel oder der Obermosel gehört. Viele Begriffe. Kannst du das einfach mal versuchen, geografisch etwas einzuordnen?
Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Die Mosel ist sehr, sehr lang.
Ja, und von wie lang daher, ist sie eigentlich?
Genau? Die Mosel insgesamt ist über 500 Kilometer. Aber das Stück jetzt, sagen wir mal, was jetzt den Weinbau in Deutschland betrifft, was haben wir? Also von 240, sagst du, ja. Also von hier bis Trier sind es über die Autobahn 130 und an der Mosel lang gut 200. Und dann haben wir dann noch, bis von Trier aus geht ja noch ein Stück. Also fangen wir mal von unten an. Dann haben wir zuerst den Bereich, den wir die Obermosel nennen. Das wird auch gerne heute die südliche Weinmosel gesagt. Man muss im Tourismus die Dinge immer ganz schön machen, ja. Und das ist das Stück von der Grenze zu Frankreich, Perl, bis Trier. Und dann kommt eigentlich ganz wichtig zwei Nebenflüsse, die eben Mosel-Saar-Ruwer, wie früher, die Saar, und eben die Ruwer, das ist ein, ja, ein Flüsschen, muss man sagen, eher ein größerer Bach, der nördlich von Trier in die Mosel fließt. Das sind dann nochmal zwei Bereiche und dann geht es ganz einfach die Mittelmosel. Das ist doch schon das Herzstück, würde ich sagen. Also von Trier bis kurz vor Zell, also mit diesen bedeutenden Orten wie Bernkastel, Dram, Drabach und so. Und dann das Stück Untermosel, wo wir jetzt hier sind, von Zell bis Koblenz, was wir dann gerne heute die Terrassenmosel nennen. Ja, das sind so die groben Bereiche. Also man kann sich schon so ganz einfach Obermosel, Mittelmosel, Untermosel und Saar und Ruwer. Ja, dann hat man das relativ schnell zusammen.
Unterscheiden sich jetzt diese Regionen eben auch landschaftlich? Du hast eben schon Terrassenmosel angesprochen. Das heißt Terrassenmosel, ja, hier, weil es eben viele Terrassen gibt.
Ganz genau. Also wir sind sicherlich der Teil, also hier der Teil von Koblenz bis Zell, der am stärksten die Terrassen hat. Und ich meine, terrassiert wurde immer dort, wo sehr, sehr steil ist, ja, damit man eben ein bisschen Boden auffangen kann oder überhaupt erst arbeiten kann. Und der Terrassenweinbau ist natürlich auch der anstrengendste, weil man am wenigsten mechanisieren kann. Es sind ja immer sehr kleinräumige Geschichten. Und Maschinen mögen keine kleinen Räume, ne? Die wollen die großen Räume, ja. Und von daher sind wir hier an der Terrassenmosel sicherlich noch mit dem höchsten Grad an Handarbeit.
Ja. Ich war gerade dieses Jahr wieder mit meiner Familie in Leib, weil ich wirklich, wie gesagt, immer begeistert bin hier über, wenn man auf die Steillagen blickt oder selbst sogar mal einmal mittendrin steht. Sonja, wenn jetzt jemand plant, die Mosel hier von Koblenz kommend bis in den Süden zu fahren, sei es per Fahrrad oder mit Wohnmobil, wenn man hier an der Terrassenmosel sich befindet, was sind so die Hotspots aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall sollte man in Koblenz nicht nur starten, sondern in Koblenz auch mal einen Tag mindestens einplanen, denn allein da gibt es viel zu tun, egal ob kulturell auf der Festung Ehrenbreitstein oder eben einfach am Deutschen Eck zu stehen, wo Mosel in den Rhein fließt. Und dann an der Terrassenmosel gibt es viele Traumpfade und gerade auch für Familien Traumpfädchen. Das sind schöne Premium-Wanderwege, die sehr abwechslungsreich sind. Und diese Traumpfädchen sind immer so 6 bis 8 Kilometer lang, die Traumpfade so 12 bis 16, sodass man sich wirklich seine Strecke raussuchen kann und dann auch spektakuläre Blicke in die Landschaft hinein genießt. An der Terrassenmosel natürlich der Premmer Kalmont, der steilste Weinberg Europas. Da führt sogar ein Klettersteig für anspruchsvolle Wanderer durch. Und Cochem ist ein weiteres Highlight mit der Reichsburg, die hoch über der Stadt thront, was man einfach gesehen haben muss. Und viele werden es vom 500-D-Mark-Schein noch kennen, die Burg Elz. Auch die liegt im Prinzip versteckt an der Terrassenmosel von Moselkern aus ins Tal hinein. Und ein Grund, warum sie nie zerstört wurde, war eben diese geschützte Lage. Und das ist wirklich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ein ganz großes Erlebnis, weil die Burg einfach sehr beeindruckend ist dadurch, dass sie so gut erhalten ist und so viel Geschichte erzählt.
Wie kommt man jetzt auf diese Tipps? Wo bekommt man Infos über diese Traumpfade? Übers Internet, über Broschüren?
Genau, zu den Traumpfaden gibt es sogar eine eigene App, auch eine eigene Homepage, die wird betrieben hier vom Kreis Main-Koblenz, weil die hier in unserem Kreis liegen. Und generell, wenn man die gesamte Mosel im Blick haben möchte, dann ist die Mosel-Land-Touristik eigentlich der zentrale Ansprechpartner, nicht nur über die Homepage, sondern die bieten auch einen sehr, sehr guten telefonischen Service oder E-Mail-Beratung an. Gerade auch, wenn man sagt, ich möchte Radfahren, bieten die zum Beispiel auch einen Gepäckservice an, dass man nicht immer alles dabei haben muss.
Schön. Dieser Mosel-Weinsteig, schon viele schon oft davon gehört, noch nie marschiert. Von wo bis wo geht der?
Ja, die ganze Mosel.
Komplett.
Also von Perl bis Koblenz, der Moselsteig. Und das sind eigentlich ganz gut gehbare Etappen. Und wenn man natürlich die ganze Geschichte geht, dann wird man auch die Veränderungen, die sich in der Landschaft ergeben, gut mitbekommen. Wir sind ja, sagen wir mal, an der Obermosel, ja, dieser erste Teil von Perl bis Trier, haben wir auch einen anderen Boden. Ja, dort herrscht der Muschelkalk vor. Dann auch ein bisschen andere Weine, wenn wir schon dazu kommen. Ja. Dort sind auch eher die Burgundersorten und natürlich die Leitsorte der Obermosel ist der Elbling. Und dann nach Trier, beziehungsweise kurz vor Trier bei Igel, da verändert sich eben der Boden. Dann kommt eben das, was uns ja, sagen wir mal, in erster Linie auszeichnet, der Schiefer. Und da wird dann auch der Riesling die Nummer 1, ganz klar. Das ist er natürlich an der Mosel. Wichtig, was die Sonja so sagte, diese Geschichte mit den Traumfaden und Fädchen, wenn es einem an der Mosel zu heiß wird, das kann schon öfter mal passieren, ja? Gerade wenn man durch die Weinberge geht, dann kann man immer wunderbar in diese Seitentäler, die Kerbtäler, die zur Mosel kommen, wo so eine Burg Elz, aber auch eine Burg Beaumont und alle möglichen Sachen sind, die eben in die Eifel oder in den Hunsrück reingehen. Und das sind oft wunderschöne kleine Mühltäler, wo die Bäche gehen und wo man wirklich Wanderwege hat, wo man ohne Straße immer durch Wald und Bach und ein bisschen kühl, wenn es so heiß ist an der Mosel. Das ist eigentlich eine wunderbare Struktur auch. Ne? Also diese Landschaft, die geprägt ist von den Weinbergen, natürlich auch von bewaldeten Hängen, ja, dort die Nordhänge, die man eben nicht für den Wein nutzt, die Dörfer und oft geht von einem Dorf aus so ein Kerbtal in die Eifel oder den Hunsrück rein und Ja, mir geht es immer so, wenn ich von Koblenz komme, dass mich persönlich die Mosel entschleunigt. Also es wird alles ein bisschen ruhiger. Vielleicht auch von der Gleichmäßigkeit der Land, der Fluss und dann, ich sag mal, Weinberge, bewaldete Berge, Dörfer, die Kerbtäler und das wechselt sich permanent ab, ja, und hat eine, sag mal, so eine Kontinuität im Wechsel und trotzdem sind die Dörfer, jedes Dorf wieder ein bisschen anders. Also man kann sich sehr schnell auch zu Hause fühlen.
Was wäre jetzt euer Tipp, die Mosel am besten zu erkunden? Tatsächlich per Rad oder Wohnmobil oder Kanu oder keine Ahnung, was ist noch für möglich? Draisine oder gibt es noch andere
Fortbewegungsmittel? Es gibt alles. Also da muss jeder selbst für sich sehen. Also ich glaube, wenn für einen Wassersportler, der mehr gemächlich paddelt, ist das ganz interessant. Aber auch natürlich für den Wanderer, Fahrradfahrer, was jeder bevorzugt.
Die Vorzüge der Campingplätze sind natürlich, dass man wirklich ganz oft direkt an der Mosel dran ist. Also man hat eine unglaublich schöne Lage, wo man direkt mit dem Wohnmobil oder dem Zelt dann steht. Man kann ja auch das Ganze kombinieren, wenn man nicht die ganze Strecke von der Grenze zu Frankreich bis nach Koblenz radeln möchte, kann man ja auch auf den Zug umsteigen mittendrin und dann einfach mal ein paar Etappen dann sich fahren lassen, statt selbst zu fahren.
Ich war tatsächlich überrascht jetzt bei meinem letzten Urlaub, dass der Fahrradtourismus anscheinend hier in der Region so einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Ist so. Also kann man tatsächlich die komplette Mosel per Fahrrad entlang
fahren? Ja.
Links und auch rechts? Oder
Das wechselt.
Das heißt, man muss dann ab und zu mit der Fähre oder über
die
Brücke?
Ja, das ist ja auch wunderschön. Also Fähre fahren ist, und da gibt es ja auch Fähren, dann denkt man, da ist auf der anderen Seite gar keine richtige Straße. Ja, zum Beispiel in Klotten. Ja, das setzt mal über und dann denkt man ja, wieso können die leben? Die leben zum Großteil auch von den Fahrradtouristen, weil auf der anderen Seite ist ein wunderschöner Fahrradweg und ein Radweg, also ein Stück Mosel, wo auf dieser Seite keine Fahrstraße ist. Mhm. Das ist natürlich also für Wanderer und Fahrradfahrer wunderbar.
Ja, viele Gastgeber haben sich auch schon auf Fahrräder eingestellt, bieten auch schon Ladestationen für E-Bikes an und es ist einfach auch gut beschildert. Das heißt, man weiß auch immer, wo man lang muss, also auf welche Moselseite. Es gibt auch manchmal so ein paar Seitenstrecken, wo man dann nicht direkt am Fluss fährt, aber dafür eben schön in Ruhe die Landschaft genießen kann. Und das ist wirklich ein Zweig, der sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat. Gerade auch, weil dieser Gepäckservice zugenommen hat, dass man eben nicht komplett alles auf dem Fahrrad transportiert. Und Fahrradfahrer sieht man wirklich sehr, sehr viele hier.
Sondern du hast eben schon angesprochen, ich glaube, die Mosel steht ja für Steillagen wie kein anderes Anbaugebiet. Und Bremer-Kalmont natürlich als die Steilstlage schlechthin, natürlich charakteristisch hier vielleicht für die ganze Region. Sag doch noch einmal, warum muss man mal den Bremer-Kalmont gesehen haben, beziehungsweise was zeichnet ihn aus?
Der Bremer-Kalmont zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich eine sehr, sehr große Steigung hat und die Rieslingreben dort in Einzelstockerziehung, also an einzelnen Pfählen, wachsen und es wirklich komplette Hand- und auch schon fast Schwerstarbeit ist. In meiner Amtszeit als deutsche Weinkönigin war es natürlich noch so, dass wir nicht so heiße Sommer hatten. Und gerade diese Steillagen haben dann das Traubenwachstum begünstigt, weil die Sonneneinstrahlung so intensiv ist in den Steillagen. Zusätzlich speichert eben der Schiefer noch Wärme und gibt sie an den Rebstock an. Und dadurch sind die Trauben sehr, sehr reif im Herbst und bringen ganz tolle Aromen mit sich. Und wenn man durch den Bremer-Kalmont klettert, fast schon, oder wandert, dann bekommt man einfach ein Gefühl dafür, wie es ist, in diesem Berg zu stehen und den Weinberg zu bearbeiten. Man hat von da oben auch einen ganz tollen Blick auf Klosterstuben, eine alte Klosterruine, und es ist einfach, man thront hoch über der Mosel, also es sind einiges an Höhenmetern, die man da zurücklegt, und wenn man Glück hat, darf man vielleicht sogar mit einem Winzer Monorackbahn fahren.
Noch nie gemacht.
Dann wird es aber Zeit.
Schande über mich. Aber es steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben.
Ja. Ich will noch was dazufügen. Also einmal diese Geschichte, dass man wirklich ein Gefühl für den Weinbau bekommt, der dort betrieben wird. Der Bremer-Kalmont, wie auch viele Terrassen jetzt hier dann in Richtung Koblenz, zum Beispiel Wieninger-Uhlen ist eigentlich ganz ähnlich, sind ja nicht flurbereinigt. Das heißt, wir haben hier noch eine Kleinstrukturierung. wo auch dann Felsnasen dazwischen sind, wo Verbuschungen sind, wo kleine Wälder dazwischen sind, die Säume, die sich an den Mauern ergeben. Das heißt, wir haben im Sinne der Biodiversität, also der biologischen Vielfalt, sind das eigentlich absolute, ja, man könnte sagen Hotspots, ja. Wir haben ja jetzt auch hier so eine Geschichte mit den Naturerlebnisbegleitern, dass wir so Leuchtpunkte der Artenvielfalt an der Mosel eigentlich auszeichnen. Und das sind diese Weinberge eigentlich für prädestiniert. Also mir ist ja schon gegangen, da muss man natürlich sehr früh unterwegs sein am besten, oder sehr, also am frühen Morgen, wenn noch nicht so viele Touristen im Kalmont gehen, ja, dass mir da wirklich die Smaragdeidechse begegnet ist. Ja. Also wenn, weil natürlich diese Weinberge mit einer großen Vielfalt auch ganz viel unterschiedliche Flora und Fauna hervorbringen. Und die können dann nur erhalten, wenn der Steillagenweinbau in dieser Art und Weise weiter betrieben wird. Deshalb, ich sage unseren Leuten immer, also hier den Einheimischen, wenn ich die führe, seid ruhig bereit für unseren Steillagenweinbau, erst recht, wenn er noch Terrassenweinbau ist, ein paar Euro mehr zu zahlen. Das ist eine Abgabe sozusagen zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft. Und ich glaube, dass das auch die Menschen, die an die Mosel kommen als Touristen, dann auch mögen und das schätzen. Dass es, ja, ich sag mal, der Weinbau hier noch nicht industrialisiert ist, würde ich schon fast sagen. Ja, also nicht so im großen Stil, man hat riesige Flächen, sondern dieses Kleinteilige, was natürlich aufwendiger ist, gibt auch ja, eine wahnsinnige Vielfalt in der Natur hier. Wir haben hier zum Beispiel, wir nennen ja uns hier an der Untermosel gern so, unser Wappentier ist der Apollofalter, wo wir schon auch sehr viel tun müssen, dass er erhalten bleibt. Ja.
Normalerweise müsste jeder, der die Weine mag, einmal von unten nach hoch laufen und wieder zurück, um einfach da etwas Respekt dem gegenüber zu bringen. Das wird wahrscheinlich die Wertigkeit dieser Weine deutlich steigern. So. Terrassenmosel abgehakt, kommen wir zu Mittelmosel. Alles große bekannte Namen in der Weinwelt, viele Lagen von Weltruf. Und was gibt es jetzt an der Mittelmosel zu erleben?
Ja, also da ist wirklich so, mit vielen Orten an der Mittelmosel sind große Namen und große Weingeschichte verbunden. Ja, also Bernkastel, Traben, Trabach, aber auch Krach, Wehlen, also da können wir lauter große, große Namen nennen. Und ja, ich würde da wirklich auch mal, wenn ich an Bernkastel denke, das ist ja wirklich ein wunderschöner Ort, auch vom Fachwerk her, aber auch hier nochmal auf die Kuser Seite zu gehen, ja, Bernkastel-Kus, dort auch ein bisschen in die Geschichte einzusteigen, ja, auch mit Nikolaus von Kues, mit dem Nikolausstift, mit dieser tollen Vinothek, die es da gibt, wo man sich durch die ganze Mosel trinken kann, sag ich mal. Dann ein paar Kilometer weiter Traben-Trarbach, die Jugendstilstadt, ja, also da in Bernkastel haben wir Fachwerk, ja, mehr mittelalterlich, und dann kommen wir nach Traben-Trarbach, was dann im 19. Jahrhundert einen wahnsinnigen, oder Anfang des 20. Jahrhunderts noch einen wahnsinnigen Aufstieg als Weinhandelsstadt erlebt hat, wo es riesige Keller unterirdisch gibt in Traben-Trarbach und eben ganz viele Jugendstilvillen, die auch von einem großen Reichtum zeugen, der eben Anfang des 20. Jahrhunderts dort war. Da war ja ein guter Mosel, zumindest so teuer wie in Bordeaux, wenn nicht sogar noch teurer. Also man kann da ganz wahnsinnig in so eine Weinkultur einsteigen. Ja.
Und gerade in Traben-Trarbach, die unterirdischen Keller, die Kalle erwähnt hat, die werden heute auch für Veranstaltungen genutzt. Beispielsweise der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach zieht sich über den ganzen Dezember. Sie haben jetzt sogar ausgeweitet bis Anfang Januar, wo dann wirklich in den Kellern nicht nur Glühwein und Kulinarisches geboten wird, sondern richtig schöne Handwerkskunst. Also es ist kein Kitsch an den Ständen, sondern richtig, richtig schön da dieser unterirdische Weihnachtsmarkt.
Was wäre jetzt hier euer Tipp, wie man die Region am besten erkundet? Ich glaube, sehr angesagt sind ja einfach diese Schifffahrten, oder? Also wenn man sieht, wie viele Schiffe hier die Mosel hoch und runter fahren mit Touristen, vollgestopft teilweise schon, aber da merkt man, dass es einfach sehr, sehr gut ankommt.
Ja, und das muss man natürlich abschnittsweise. Ja. Also gut, die Hotelschiffe, die fahren natürlich von Koblenz bis Trier. Aber sag mal so, als normaler Tourist, der so eine Tagestour macht, ne, dann kann man sich natürlich nicht von Koblenz bis Trier. Dafür braucht man schon mehrere Tage. Ja. Aber hier gibt es so Schifffahrt so in diesen Bereichen, von Koblenz bis Cochem etwa. Und dann von Cochem kann man nochmal bis Bernkastel und von Kassel bis Trier oder so. Und dann von Trier auch ein bisschen in die Saar rein. Also das sind immer sehr schöne Arten, auch die Weinlandschaft mit dem Schiff durchzufahren, ist schon eine tolle Geschichte.
Ja, das ist, auch das haben wir gemacht mit unserem Urlaub. Ja. Klar, ich habe zwei kleine Kinder, die waren natürlich auch begeistert, mit so einem großen Boot zu fahren. Aber schön ist tatsächlich auch, dass man sieht, also jede Lage irgendwie doch ein bisschen anders ist. Entweder etwas steiler, weniger steil, doch mehr oder weniger Richtung Sonne ausgerichtet und so weiter. Also jede Lage bringt doch irgendwie so sein eigenes.
Und auch gerade vom Fluss aus sieht man auch zum Beispiel nochmal die Sonnenuhren viel schöner. Die Wehlener Sonnenuhr zum Beispiel. Und wenn man jetzt an die Schifffahrt denkt, in Neumagen-Thron gibt es ein Weinschiff, aber ein recht modernes. Das wurde nachempfunden der Skulptur auf dem Grabmal eines Weinhändlers. Da war nämlich so ein ganz schweres Weinschiff drauf und die haben das nachgebaut und bieten das seitdem sowohl für Tagestouren an, als auch für geschlossene Gruppen. Und da sitzt man in diesem Holzschiff, dem Originalweinschiff nachempfunden, und kann von da aus natürlich auch auf dem Schiff Weinproben mitmachen. Aber wir haben damals die Weinprobe gemacht und unsere beiden Kinder waren aber da auch sehr gut beschäftigt, weil sie das ganz toll fanden und faszinierend auf diesem altertümlichen Schiff zu sein, was aber eigentlich ein ganz neues Baujahr hatte.
Aber man muss nicht selbst rudern, oder?
Nein.
Aber gibt es
auch
so ein.
Man kann, ja? Ja, das ist ja so, das ein Römerschiff, ja. Ich glaube, jetzt waren auch Studenten von der Uni, ne, die das da so in Trier.
Aus Trier, ja.
Aus Trier. Und damit wären wir natürlich, ein Höhepunkt ist natürlich auch Trier. Das muss man
einfach
sagen.
Wahrscheinlich könnte man einen eigenen Podcast allein
also da kann über man nur Trier über Trier. Man muss sich wirklich klar machen, Trier war eben zur römischen Zeit eine Weltstadt. Und man tritt dort natürlich permanent auf römische Zeugnisse. Und dann natürlich der Trierer Dom, der älteste Dom Deutschlands ist, der bis in die römische Zeit zurückgeht. Und dann kann das auch heute noch, diese große Vierung, das ist auch immer im Trierer Dom, das geht in die römische Zeit zurück. Und dann natürlich die ganzen Bauepochen bis in den Barock hinein. Und und die Reste Amphitheater, Kaiserthermen und die Porta Nigra, die bekannte. Und dann natürlich muss man auch sagen, es gibt tolle, tolle Weingüter in Trier, die eben dort ihren Sitz haben, die natürlich auch außerhalb von Trier ihre Weinberge, aber dort wird der Wein gemacht und vermarktet. Also das wäre wirklich ein eigener Podcast wert. Musst du noch mal kommen, mach mal was nur über Trier. Also das ist das Schöne auch. Also es gibt so an der Mosel schon so auf, eben am Ende der Mosel Koblenz und dann Trier, das sind so zwei Städte, die eben touristisch ganz wunderbar sind, ihren eigenen Charakter haben. Koblenz hat eben schon den Rhein dazu. Also so, da öffnet sich die Mosel in Richtung Rhein. Und je nachdem, wo man an der Mosel ist, wenn man längere Zeit an einem Ort sein will, dann ist man eben näher an Koblenz oder näher an Trier. Man kommt aber zu beiden Orten eigentlich auch mal für so einen Tagesausflug ganz gut hin.
Ja. Und das Schöne an Trier ist ja auch die Nähe zu Luxemburg und zu Frankreich, die man in Trier, aber auch an der südlichen Weinmosel zu spüren bekommt, was dann eben auch nochmal den ganz anderen Schlag Menschen gibt und vor allen Dingen sich auch in der Kulinarik widerspiegelt, diese okay. Einflüsse von Frankreich und Luxemburg.
Das muss man eh sagen, das ist nicht so, also es gibt im Dialekt Verschiebungen, also das Koblenzer Dialekt ist was anderes wie das Trierer, ja, dann haben wir die den Luxemburger Einschlag, sag ich mal, die Obermosel ist ja nur auf der rechten Moselseite, ja, deutsch, auf der anderen Seite ist das Luxemburg. Ja, und das ist ein Rüber und Nüber und direkt gegenüber von Perl liegt Schengen, ein ganz kleines Dorf, aber berühmt durch das Schengener Abkommen. Also das ist nochmal ein bisschen ein anderer kultureller Raum, wie wenn man hier an der Terrassenmosel ist. Ja, ist so, ja, zum Beispiel die gleichen Speisen haben unterschiedliche Namen, ja. Wir sagen zu so einem Kartoffelkuchen der Döppekore und in Trier die sagen der Schorles. Ja. Ja, ja, das. Sie ist eben sehr lang, die Mosel.
Gibt es tatsächlich so ein paar kulinarische Highlights, die hier für die Region stehen?
Ja, auf jeden Fall. Also alles rund um die Kartoffel. Wir hatten schon den Dibbekore angesprochen, aber auch Reibekuchen oder Stambes. Das ist nicht nur für Helfer im Weinberg im Herbst die Hauptnahrungsquelle. Stambes ist Kartoffelpüree gemischt mit Sauerkraut. Dann gibt es natürlich viel Wild aus der Region, was es jetzt auch im Herbst auf den Tischen gibt. Tresterfleisch ist noch so eine Spezialität.
Was ist das?
Das ist, ja, also Trester ist ja quasi, da kommt der Bezug zum Wein, zur Traube noch mit raus. Tresterfleisch ist im Prinzip Kochfleisch.
Ja gut, das wird aber gegart sozusagen im Trester. Ja. Also Trester ist ja klar, ich habe einen Moselwinzer hatte das so schön beschrieben, unser Krapper heißt Trester. Ja, es ist ja, ja nichts anderes. Wie der Moseldresser ist das von der Machart, das, was eben in Italien der Krapa ist. Und hier wird eben Fleisch im Trester gegart.
Ja, aber das ist Schweinefleisch oder Rindfleisch ja, oder so. In der Regel
auch, Schwein.
Also wie, ja. Wie ein Braten kann man
ja,
sich das
Braten,
vorstellen.
Ne? Ja, ein Braten, da langsam gegart und von daher hat er natürlich ein wahnsinniges Aroma. Mhm.
Und weil wir natürlich an der Mosel sind und noch die Bachläufe haben und die Nebenflüsse, kommt natürlich auch gerne Fisch auf den Tisch. Ne? Ja. Moselzander oder eben Forellen, hier gerade auch aus den Bächen, die mit reinkommen. Das kann man auch sehr, sehr schön kombinieren dann zum Wein natürlich.
Nebenflüsse, gutes Stichwort. Ruwer und Saar. Was macht man an Ruwer und Saar?
Also
Staunen.
Staunen. Also Ruwer. Also Ruwer, Leute, auf so kleinem Raum, so tolle Weingüter, das ist fantastisch. Das kann man fast zu Fuß machen. Ja, oder aber, wenn man es sich einfach machen will, setzt man in Hermeskeil ein, das ist also schon Hunsrück, mit dem Fahrrad und dann geht der Ruwertalweg, da wo früher die Bahnlinie war, fährt man so runter in die Ruwer und überall, wo man möchte, macht man Halt, ob in Kasel oder dann in Mertesdorf, Eidelsbach oder Waldrach da oben. Und das ist ja ein wirklich sehr kleiner Bereich. Ich glaube, wir haben heute noch 270 Hektar oder so. Das ist nicht mehr viel. Sagenhaft. Sagenhaft, welche, auch von der Geschichte her. Also sagen wir mal so, fast alle großen Klöster von Trier, und Trier war vollgestopft mit Klöstern, hatten Weingüter oder Weinhöfe dann an der Ruwer. Und die wussten, wo es den guten Wein gibt. Ja. Und weil das schon so ein bisschen in den Hunsrück reingeht, sind die Weine auch, haben ja oft eine etwas knackigere Säure, sind nicht ganz so alkoholüberladen, ja, und haben ein wunderschönes Spiel von Süße und Säure, wenn man so ein bisschen in den halbtrockenen Bereich geht. Ja, und sehr kompakt. Also wirklich, die Ruwer ist kompakt. Das kann man, wenn man gut zu Fuß ist, kann man das sozusagen an einem Tag auch durchlaufen. Ja, oder mit dem Fahrrad sowieso.
Ja, und dann bleibt doch die Saar. Ich glaube, Saar ist heute wieder sehr, sehr angesagt.
Ja, es gibt auch renommierte Betriebe, die dort viel investiert haben, die natürlich dann auch einladen, das Ganze mal von der Weinseite zu entdecken. Und was wichtig ist, die Weine, die an der Saar wachsen, wachsen alle in Rheinland-Pfalz. Also Saarland hat zwar auch Weinbau, aber das ist dann schon wieder quasi das Moseltor Richtung Frankreich. Und an der Saar, die ist nicht ganz so hoch gelegen, die Seitentäler, wie die Ruwer, aber auch da hat man die klimatischen Voraussetzungen, die es zulassen, dass die Weine auch einfach länger reifen. Länger als jetzt beispielsweise hier, wo es an der Terrassenmosel immer so um 1 Grad fast schon wärmer ist im Durchschnitt im Jahr. Und das gibt dann eben auch diese sehr finessenreichen Weine. Und die Saar ist im Prinzip fast die große Schwester der Ruwer. Ne?
Ja,
also sowohl
ja,
was
ja.
die Betriebe angeht, aber eben auch was dann eben beispielsweise die Veranstaltungen angeht. Also wenn ich mir anschaue, an der Saar kann man auch wirklich toll den ganzen Fluss erkunden, beispielsweise im Rahmen des Saar-Riesling-Sommers oder auch an Ruwer und Saar gibt es auch autofreie Sonntage, wo man dann eben einfach wirklich mal seine Ruhe hat und das Ganze erkunden kann.
Ja, Saarburg ist zum Beispiel eine wunderschöne kleine Stadt.
Das wäre jetzt meine Frage. Ja. Ich bin am Wochenende in Saarburg.
Ah ja,
bin der
begeisterte
Sänger. Und mit unserem Chor fahren wir jetzt übers Wochenende nach Saarburg.
Schön.
Also was tun in Saarburg?
Ja, also Saarburg ist so eine schöne kleine Stadt zum Bummeln. Ja, wir haben den Wasserfall, der dann da runterkommt und dann haben wir die Burg oben und ja, und eine wunderschöne kleine Stadt eigentlich. Und ganz viele tolle Weingüter in unmittelbarer Nähe. Ja, also das ist das. Also so ein Weintrinker geht einem da schon das Herz auf, wenn man da liest, wer da... Das ist ja auch alles nicht weit weg, ob du jetzt nach Wiltingen, ne? Wiltinger Schatz, also der Schatz, Hofberg, ja. Also das ist alles ganz um Saarburg rum eigentlich. Ne? Auch die Saarschleife ist nicht weit, ja. Also da kommen wir zwar schon langsam außerhalb des Weinbaugebietes, ja, aber mit der Saarschleife und dann diesen wunderschönen Blick darunter. Oder auch Kastellstaat hat man sehr schönen, von auch nochmal ein bisschen die Saar aufwärts, wo du eine wunderschöne Aussicht hast und ja, Historie trieft da nur. Und ja, also da kannst du vieles machen. Ja, auch wieder sehr kompakt, ne? Du musst nicht weit fahren.
Ja, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Saar Riesling, Mythos Mosel, viele große Veranstaltungen hier in der Region. Welche sind die, ja, ich will nicht sagen die beliebtesten, aber was glaubt ihr, was muss man einfach mal mitgemacht haben?
Also im Januar fängt es eigentlich schon an mit dem Weinforum Mosel in den alten Viehmarkt-Thermen in Trier, auch in historischen Gemäuern. Da präsentieren sich dann die besten Betriebe von Mosel, Saar und Ruwer. Und man kann freitags, samstags und sonntags dorthin gehen, um zu verkosten, wenn man Tickets bekommt. Das heißt, man sollte im Vorverkauf früh dran sein. Und Mythos Mosel ist dann wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die sich auch sehr etabliert hat. Das wechselt immer so ein bisschen von dem Bereich, in dem es stattfindet, von den Ortschaften und die Winzer in diesen Ortschaften, die auch mit Shuttlebussen verbunden sind, laden sich dann immer Gastwinzer ein, bis zu 3. Das heißt, man kann in einem Weingut die Weine von 4 Winzern verkosten. Die Winzer sind dann auch persönlich da, das heißt, man kann mit ihnen schön ins Gespräch kommen über Gott und die Welt, aber natürlich auch über die Weine. Und das ist auch immer ein Wochenende, das Wochenende nach Pfingsten in der Regel. Und davon gibt es dann natürlich auch andere Formate.
Ja, also der Saar-Riesling-Sommer ist immer Ende August. Die an der Ruwer haben auch so einen Tag. Also wenn man sich so rum, also es gibt ganz, ganz vieles, ja, dieser Art. Und ähnlich wie das Weinforum in Trier ist im Wein im Schloss in Koblenz Anfang Mai, wo natürlich nicht nur Mosel, ja, das öffnet sich dann eigentlich ja schon für alle Weinbaugebiete von Rheinland-Pfalz. Ja, aber es gibt auch noch schöne Sachen, ich sage jetzt mal, neben dem Wein direkt ist schon das Mosel Musikfestival. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
In Trier oder?
Nee, das wäre eben, nein, das ist an der ganzen Mosel, immer an doch besonders schönen Orten. Ich erinnere mich an ein wunderschönes Konzert eben im Kloster Stuben, ja, in dieser Klosterruine. Das ging dann in den Abend hinein, die Sonne ging dann über dem Kalmont unter und da hat eine Brassband gespielt und natürlich schön Wein getrunken. Und, aber auch wieder einfach, weil das ist keine Sache, wo man großes Catering machen kann, das ist viel zu aufwendig. Da gab es eben nur die Klappschmier, die man essen konnte, also eine Butterstulle, sollte man sagen, woanders, dann die Trierer sagen so schön die Klappschmier, ja. Und was einfach so eine Ursprünglichkeit mit toller Musik verbunden. Also Mosel Musikfestival ist so eine Geschichte. Ja, natürlich gibt es in jedem Ort auch das Weinfest und heute auch auf diese Weinwanderungen, also dass man so eine Steillagenwanderung machen kann, wo dann alle paar hundert Meter ein Winzer steht da ja, muss man einfach schauen. Also fast in jedem Ort gibt es irgendeine Besonderheit das Jahr über.
Und auch für Sportfans, also ich denke jetzt an Drachenbootrennen oder Motorbootrennen, die hier auf der Mosel stattfinden, da gibt es einiges. Und was ich besonders schön finde, ist die Mosel-Ballon-Fiesta. Die findet statt in Föhren bei Trier jedes Jahr im Sommer. Und da starten dann mehr oder weniger gleichzeitig im dreistelligen Bereich Ballons, Heißluftballons, die dann in den Himmel steigen und über die Mosel fahren. Beim Ballonfahren spricht man ja nicht von Fliegen, sondern von Fahren. Und das ist, also Ballonfahren an der Mosel ist ohnehin schon faszinierend. Das kann man ja auch schön mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang kombinieren. Und wenn dann aber um einen ringsherum noch diese wunderbaren, bunten Heißluftballons im Himmel stehen, das ist einfach wunderschön. Also auch da kann man dann eben über die Mosel-Ballon-Fiesta sich seinen Platz im Ballon reservieren. Sicherlich nichts, was man sich jedes Jahr gönnt, aber das ist was ganz, ganz Besonderes.
Und es gibt natürlich jetzt nochmal in diesen Zentren wie Koblenz oder Trier auch immer recht gute Ausstellungen. Also ich sag mal, kann auch den Regentag, den es an der Mosel
gar nicht gibt.
Hoffentlich bald auch wieder gibt, weil es wird jetzt schon ziemlich trocken, kann man das auch sehr, sehr toll gestalten. Ja, also in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein gibt es immer ganz verschiedenste Ausstellungen. Man kann mit der Gondel da hoch. In Trier gibt es alle paar Jahre super Ausstellungen, wenn alle Trierer Museen sich zusammentun. Das letzte Mal war eben zu Karl Marx, klar, 200 Jahre Karl Marx, der berühmte Trierer. Ganz interessante Ausstellung, aber auch immer wieder Ausstellungen, die sich mit der römischen Geschichte beschäftigen. Also es gab auch zu Nero. In zwei Jahren, 2022, wird es einen großen Ausstellungsring geben zu dem Untergang des Römischen Reiches, an dem sich eben Landesmuseum, Stadtmuseum und Diözesanmuseum beteiligen. Das sind immer große Highlights. Ja. Also es kann auch in, sagen wir, natürlich auch die ganzen Kirchen, sowohl in den Dörfern als auch in den Städten, die ehemaligen Klöster, da ist ganz schön viel an Geschichte und natürlich die Burgen. Ja, man kann auch in die Geschichte eintauchen an der Mosel.
Gerade die Burgen sind ja sicherlich auch ein Tipp für eben Familien, beziehungsweise eben für Kinder. Jetzt du, Sonja, du hast zwei Kinder, glaube ich?
Ich habe zwei Kinder, ja.
Gibt es da so ein paar Highlights, was man jetzt gerade eben für Kinder oder mit Kindern machen kann?
Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist, man hat die Wahl. Also es gibt Burgen wie zum Beispiel die Burg Thurand in Alken. Da kann man auf eigene Faust die Burg erkunden. Das ist mit kleineren Kindern, finde ich, immer angenehm, weil die Führungen auf Burg Eltz dann eben schon eine Dreiviertelstunde dauern. Die sind total spannend. Also unser Fünfjähriger war auch so gefesselt, dass er wirklich total aufmerksam war. Aber da hat man eben die Wahl, ne? Geführte Burgbesichtigungen, zum Beispiel auf Burg Elz, dann eben auf eigene Faust die Burg Turand. Die Ehrenburg in Brodenbach bietet tatsächlich auch Mittelalter-Spektakel an oder Wochenenden, an denen dann Bogenschießen stattfindet. Da kann man dann aus Ton töpfern und da ist ein ganz buntes Programm geboten.
Ja, und da kann man auch ein bisschen, also zum Beispiel Manderscheid ist nicht weit weg in der Eifel, da ist eine Doppelburganlage, die haben auch so Ritterspektakel und so. Also man kann sich da ziemlich umgucken, da ist ganz viel, sowohl direkt an der Mosel, ja, als auch in Eifel-Hunsrückrhein.
Wenn man jetzt in die Region kommt oder plant, in die Region zu fahren, wie informiert man sich? Also Internet wahrscheinlich, Mosel-Land, Touristik, habt ihr noch andere Tipps?
Wenn man eher an dem Wein interessiert ist, dann kann man zum Beispiel bei weinland-mosel.de eintauchen. Da ist auch eine sehr, sehr gute Veranstaltungsübersicht zu finden.
Ja, und dann natürlich auf der Seite der Kultur- und Weinbotschafter, wenn man mehr an den Touren, da gibt es ja eine gemeinsame Seite für Rheinland-Pfalz und da gibt es dann die Unterseite Mosel, ja. Und natürlich auch, wir haben ja so eine schöne Seite jetzt von den Naturerlebnisbegleitern, die nennt sich die lebendigen Moselweinberge.de. Da kann man sich dann, wenn man gerade so was Flora und Fauna betrifft und biologische Vielfalt, dort gibt es natürlich auch Beschreibungen über ganz besonders interessante Orte hier an der Mosel. Da kann man sich dann auch informieren.
Und gerade was die regionalen Touristinformationen angeht oder auch die Mosellandtouristik gilt auch die Devise einfach mal anrufen. Weil wenn die natürlich wissen, ob man jetzt eher Individualreisender ist oder eher gerne eine geführte Woche an der Mosel hätte, mit dem Rad oder mit dem Wohnmobil kommt, dann können die gerne individuelle Tipps geben, wie man am besten den perfekten Gastgeber findet oder die perfekte Route für die Tour entlang der Mosel.
Zum Schluss würde ich mich freuen, wenn jeder von euch beiden einen Geheimtipp hätte, was man so in dieser Form nicht in einem Reiseführer nachlesen kann. Gibt es da einen? Oder auch mehrere?
Mehrere.
Mehrere, ja. Also ich sag jetzt mal, im Moment bin ich ganz angefixt vom Kobaner Schlossberg.
Das ist eine Weinlage, oder?
Das ist eine Weinlage, das ist eine... Ja, ein Leuchtpunkt der lebendigen Moselweinberge. Das ist eben mehr als nur ein Weinberg. Es ist eben die Burgruine, die Niederburg von Kobern ist darauf. Und eben dahinter ist eben die Oberburg mit der Matthiaskapelle. Und das ist wirklich ein Kleinod, was es selten gibt. Es ist eine Burgkapelle, die aber gebaut wurde für eine Reliquie, eben den Kopf des heiligen Matthias, und die noch so erhalten ist als Zentralbau. Und wenn man da, also sonntags ist er immer geöffnet, sonst muss man gucken, wie man reinkommt. Und wenn man da reinkommt und sich da hinsetzt, also das ist wirklich sehr, also für mich auch ein spiritueller Punkt. Also da kommt Kultur mit den Burgen, da kommt der Weinbau, da kommt die biologische Vielfalt, da kommt eben für mich dann auch die Spiritualität. Das ist ein ganz wunderschöner Ort.
Okay, hört sich sehr gut an. Sonja?
Also mein Tipp wäre es, auch wenn die Wanderwege hier an der Mosel sehr, sehr gut beschildert sind, doch einmal zu schauen, ob man sich einer geführten Tour durch Natur- und Erlebnisbegleiter oder Wein- und Kulturbotschafter anschließt, weil das begeisterte Menschen sind, wie zum Beispiel Kalle, die wirklich einen Schwerpunkt meistens haben, aber einfach generell ein sehr, sehr breites Wissen über Flora, Fauna, die Kultur an der Mosel, den Weinbau an der Mosel und einfach Dinge erzählen auf ihren Touren und Dinge erlebbar machen, die man so auf eigene Faust wahrscheinlich nicht einfach wahrgenommen hätte oder erlebt hätte. Und eine solche Tour dann zu kombinieren mit einer Weinprobe, dann mal im Winger zu sitzen und den Wein zu probieren, da wo er gewachsen ist, oder an schönen Orten wie dem Koberner Schlossberg oder hier der Oberpfalz-Bleidenberg-Kirche, wo auch ein Traumpfad entlang geht, da dann einfach den Tag ausklingen lassen, das wäre mein Tipp. Einfach zu entschleunigen, wie Kalle so schön sagte.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ich glaube, es wird deutlich, es gibt hier so unfassbar viel zu erleben und jeder, der gerne ein gutes Glas Wein trinkt, jeder, der sich für Kultur und für Landschaft interessiert und vielleicht für Wein im Allgemeinen, ja, kommt nicht dran vorbei, mindestens einmal die Mosel und die Nebenflüsse zu besuchen. Vielen, vielen Dank. Euch alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
Jo. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Mhm.